Marc Rissmann ist zu Gast. Herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Danke dir, mein Lieber. Sehr gut.
Du bist der erste Gast hier im WebTalkShow Exclusive Podcast. Und mittlerweile ist es kalt geworden in Berlin. Deswegen befürchte ich, dass viele deiner Freunde dich zukünftig sehr düster angucken werden und sagen, Winter's coming.
Ja, ja. Ne, ich bin mit dem Roller hergefahren heute. Und meine Beine fühlen, dass der Winter kommt. Auf jeden Fall.
Es ist fürchterlich. Du hast das gleiche Problem wie Felix Jehn. Ja, der Name hat sich verändert. Aus einem SZ wurden jetzt zwei S international, ne?
Ja, aber das Problem ist auch, also das scharfe S im internationalen Raum sieht aus wie ein B. Und dann haben sie mich immer genannt, den Ripman.
Yeah.
Das ist Mark Ripman hier. Und das klingt dann immer so ein bisschen wie so ein Wrestler-Name, weißt du? Wie so Undertaker, der Ripman.
Ja, Körpergröße und Statur hast du ja. Wie groß bist du, was wiegst du? Müssen wir fragen, weil die Leute sehen dich ja nicht.
1,89 und wenn ich es bei Slates immer sagen muss, im amerikanischen Raum ist es 6'2 and a half.
Und du bist einer der Männer mit diesem Bartgesicht. Du hast so viel Bart. Und wenn man jetzt deinen Namen googeln würde, Marc Rissmann, dann sieht man so die Evolution deines Bartes. Ja, den gibt es in ganz dünn und dann gibt es den so in 6 Monate im Wald gewohnt.
Ja, sind sogar 3 Monate nur. Das sieht nur aus wie 6 Monate. Ne?
Wie trägst du ihn denn privat am liebsten?
Also ganz ehrlich, also meine Gesichtsbehaarung hängt wirklich immer ein bisschen von den Projekten ab. Ich hatte dann mal ein Jahr... Da hatte ich dann Projekte, die sich immer überlappt haben und der Bart wurde länger und länger und länger und ich wusste selber nicht mehr, wie ich aussah. Und dann, als ich abrasiert wurde, dann war ich erstmal schockiert, das ist mein Gesicht so dünn und irgendwas und so. Aber ich passe das ehrlich gesagt immer an dem, was kommt.
Und als du bei Game of Thrones dabei warst, haben sie gesagt, wir brauchen dich full bearded oder war das so come as you are?
Nee, ich kam...
Wir haben eine gute Maske.
Ich kam full bearded, aber sie wollten glatt rasiert.
Oh nein.
Ja, ja, ich kam ungefähr mit der Wolle hier.
Okay.
Die ich jetzt habe, aber
sieht man total gut.
Ja, ja, sieht man mega gut. Ne?
Aber es gibt ja ein Foto irgendwo. Und dann hast du gesagt, als das dann abrasiert war, hast du ein Foto für deine Eltern gemacht, nur dass sie sich nochmal erinnern können an die Zeit von damals?
Ja, ja, es ist ja dieses Phänomen, wenn man, also ich weiß, mein Vater hat immer Vollbart getragen, als er mich einmal als Kind von der Schule abgeholt hat, glatt rasiert, bin ich rumgeirrt und so, wer ist dieser Mann, was will dieser Mann von mir? Und das ist ein bisschen, und wenn man 6 Monate einen Bart hat und dann abrasiert, dann ist man immer irritiert erstmal.
Ja, für wahr. Und jetzt, machst du es überhaupt noch oder lassen dich deine Freunde überhaupt noch ohne Bart aus dem Haus? Und sagen sie, nein, behalt ihn bitte.
Es gibt unterschiedliche Meinungen. Wenn man richtig viel Bart hat, kriegt man mehr so Männerkomplimente, so bist du stolz, guter Bart.
Und kann ich mal anfassen. So.
Und aber ich jetzt für den Winter ist eigentlich ganz kuschelig so.
Oh, kuschelig, wie schön. So, Game of Thrones ist natürlich nur eine der ganz vielen Stationen in deiner Karriere. Bevor wir gleich über The Man in the High Castle, 4. Staffel sprechen. Du warst aber beim Tatort dabei, ne?
Ja, also, bei 2 Tatorten.
Bei 2 Tatorten. Generell, ich weiß nicht, hattest du mal Zeit, dir deinen eigenen Wikipedia-Eintrag anzugucken?
Nee, ich google mich eigentlich selber nicht.
Es ist, irgendjemand hat mit einer unglaublichen Detailliebe fast jede deiner Rollen, die du hattest, auch noch inhaltlich beschrieben.
Ah ja?
Ja, von allen bisherigen Rollen. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit deine Mutter da investiert hat, aber es war gut gesetzt. Und genau, und im Tatort warst du ja, du warst der Freund von?
David Mühlberger, also meine Rolle war David Mühlberger.
Und war das irgendwie, gab es da noch einen Aufschrei, ein männliches, homosexuelles Pärchen im Tatort oder war das da schon durch?
Für mich persönlich? Also nee, für mich
persönlich. Also für dich persönlich natürlich, denke ich mal nicht.
Aber nee.
So deutschlandweit?
Nee, es ist ja nichts Neues.
Also ich weiß, also mir war aber so, als ob ich gelesen hätte, so einen leichten, guck mal jetzt, einer der Hauptcast-Leute hat jetzt einen homosexuellen Freund.
Ah ja, also für mich spielt das so gar keine Rolle. Es ist für so normal wie irgendwas nur. Also ich hab das überhaupt nicht mitbekommen und so, weil wir hatten im Theater schon früh Frühlingserwachen gespielt und ich habe überhaupt keine Berührungsangst mit Männern, mit Menschen oder was auch immer.
Also mit geht Männern immer, oder Menschen? Mit beiden Menschen.
Oh Gott, oh Gott.
Frauen gehen auch.
Ja, Frauen gehen auch.
So, und mittlerweile bist du sogar immer mal wieder, du bist in Aufzählungen dabei, wenn es so heißt, Daniel Brühl hat es international geschafft, Marc Rissmann auch. Wie fühlt sich das für dich an? Denkst du, du hast es geschafft? Ich meine, es liest sich schon anders aus.
Nee, ich habe das Gefühl, es fängt gerade erst an.
Ja, denke ich auch.
Also so, weißt du, ich habe jetzt ein paar Stationen gemacht und da sind schöne Projekte bei, aber ich habe immer das Gefühl, ich stehe gerade noch am Anfang so und da tut sich, und der Weg ist noch lang, so da, wo es hingeht.
Ja, du bist ja auch noch nicht alt, ne? 80er Jahrgang.
Nee, ich habe zwar spät angefangen, so, ne? Und dafür ist der Fortschritt beachtlich in dem Sinne. Aber irgendwie, ich gucke immer nur, was ist jetzt und gehe immer weiter. Und wenn man denkt, man hat es geschafft, was hat man denn geschafft? Also weißt du, man hat da gedreht, aber es ist auch nur ein Job und ja, so weiter. Man
will nee, du bist und reich mehr und ein Star. Das ist das,
was du ja, geschafft. Ja, genau.
Das ist die Wahrnehmung. Kennst du Richard Sammel?
Ja, kenne ich sogar.
Der ist großartig. Ich war auch in der Web-Talkshow zu Gast. Und der hat ja so den ganz großen Wunsch, irgendwie mal wieder in Deutschland zu spielen, mal die Koffer hier abzustellen. Keine Chance. Der dreht gerade, ich glaube, oder hat vor kurzem in Spanien gedreht, da hat er in Norwegen gedreht. Hm. Du siehst Berlin noch öfter, oder?
Ich sehe, Berlin ist meine Heimat und meine Basis nach wie vor. Und von hier aus sozusagen fahre ich immer in die Welt. Also es ist ein bisschen wie ein weltweiter Vagabund, so vom Gefühl. Aber Richard Sammel ist toll. Ich habe mit dem vor Jahren mal einen Schauspielworkshop zusammen gemacht.
Der ist großartig.
Und da war ich schon so fasziniert. So, ne? Und da bin ich happy für ihn.
Guck dir gerne mal die Web-Talkshow mit ihm an. Du musst auf www.webtalkshow.de gehen und in der Suche Richard Sammel eingeben.
www.webtalkshow.de.
Genau, du hast es richtig verstanden. So, The Man in the High Castle, vierte Staffel steht an. Du bist dabei.
Yeah.
Ich habe 5000 Mal gehört, dass du gefragt wurdest, wie hat denn das geklappt? Du hast jedes Mal gesagt, E-Casting. Ich mache einfach viele E-Castings. War es bei der Produktion genauso?
Genau das Gleiche.
Sehr gut.
Weil du bist halt irgendwo in der Welt und gecastet wird halt oft in England. In dem Fall war es aus Los Angeles, aber ja, ich war nicht in Los Angeles. Du kriegst Text, nimmst dich auf, schickst es ab.
Und du siehst auch keinen Unterschied, ob die weiße Wand hinter dir in L.A. oder Berlin ist. Das ist nee, egal.
Ich mag ja das Gefühl, ich mag ja E-Castings auch. Ich bin dann egal, wo du bist. Du hast ein Gefühl, du hast Freiheit, du kannst sein, wo du bist. Ne? Es kann manchmal sein, dass für zweite Rollen, dass du einfliegen musst, dann triffst du einen Regisseur und so weiter.
Ja, klar.
Aber das ist ja auch toll. Aber ich bin ein Fan von, also ich mag E-Castings. Also ich mag auch Live-Auditions, wenn man, also diesen Moment mit Menschen und so. Aber in dem Fall war es auch ein E-Casting, ja.
Und was war die Aufgabe? Hattest du viel Text oder war es was Weniges oder musstest du noch irgendwas, ja, Körperliches machen?
Die Aufgabe war eine Szene mit John Smith, der die Hauptfigur spielt in Man in the High Castle. Und das ist eigentlich die erste Szene, die man in der Season dann sehen wird. Es ist wie so ein leichter Monolog, den man hat. Weil, also meine Figur heißt Wilhelm Goertzmann und ich werde vom Führer nach Amerika geschickt, mir John Smith etwas zur Brust zu nehmen. Und das ist sozusagen die erste Szene davon.
Und musstest du dich da reinfühlen? Hattest du die Serie vorher schon mal gesehen oder war es für dich völliges Neuland?
Ich hatte die Serie bis dato nicht gesehen und ich hatte dann für das Casting mir so einzelne Teile angeschaut.
Die Trailer?
Nee, nicht die Trailer. Ich hatte eine Episode einfach, weil du willst ein Gefühl dafür bekommen und auch für die Welt. Und als ich dann die Zusage bekomme, dann habe ich Binge-Watching, 5 Tage. Ich meine, Arbeit, ne, muss sein.
Und harter Job, einer muss ihn machen. Ne?
Und es basiert ja auf der Novel von Philip K. Dick und so weiter. Und dann hat man angefangen seine Research-Phase und es war faszinierend. Und man verliebt sich einfach in diese Show, weil sie geht so tief, also Politik, Emotionen, menschliche Abgründe und so weiter. Und ich finde sie so wahnsinnig intelligent, dass ich einfach nur wahnsinnig happy war, daran teilzuhaben dann.
Bevor diese Zusage kam, du hattest damals bei der Game of Thrones Zusage kurz davor den Moment, dass vor dir eine Frau war in einem Restaurant, die hatte das Game of Thrones Kochbuch.
Ja, ja.
Gab es denn diesmal einen The Man in the High Castle Moment?
Nee, es gab in dem Falle nicht. Es kam wahnsinnig schnell. Ich hatte das Casting abgeschickt und am nächsten Tag kam dann schon eine E-Mail, dass sie das interessant finden. Und die Zusage kam dann schon 2 Tage später.
Das ist aber sehr rasant.
An meinem Geburtstag.
Oh. Also
dann bist du morgens aufgewacht und so. Herzlichen Glückwunsch. Thank you.
Was fühlt man da? Also mittlerweile, nimm es mir nicht übel, aber es ist ja bestimmt schon ein bisschen mehr Normalität geworden, dass du bei internationalen Produktionen gebucht wirst.
Ja, aber es ist trotzdem so ein schönes Gefühl. Es war wirklich, ich war zu der Zeit in Irland und hätte eigentlich an meinem Geburtstag bei Game of Thrones drehen sollen. Die haben aber den Drehtag einen Tag verschoben, dass ich frei hatte. Dann habe ich Besuch
für von dich, für deinen Geburtstag?
Nee, natürlich. Kilt und alle haben gesagt, nee, der mag halt Geburtstag und so weiter, der braucht seinen Geburtstag. Das geht ja nicht, dass er jetzt hier mit uns dreht.
Da brauchen wir gar nicht drüber reden.
Dann kriegst du halt so eine E-Mail und dann dachte ich, geil, und es war diese Hitzewelle irgendwie in Irland, 30 Grad, weil du bist an den Strand gefahren und es war einfach nur ein guter Tag dann.
Das klingt nach einem fantastischen Tag. Gab es sonst noch Geschenke an dem Tag, die irgendwie erwähnenswert waren?
An dem Tag?
Das dauert zu lange für ein glaubwürdiges Jahr.
Nee, eigentlich nicht, nee.
Du bist jetzt bei der finalen Staffel von The Man in the High Castle dabei, auch bei Game of Thrones warst du zum Schluss dabei. Bist du der Schlussmacher, bist du der, der die Dinger jetzt zu Ende bringt?
Ja, ist wie beim Staffellauf, weißt du, der das Ding nach Hause bringt.
Dann. Der allerletzte, der den Staffelstab kriegt. Der Trailer für die vierte Staffel sieht fantastisch aus, hast du ihn schon gesehen?
Ja, ja.
Tauchst du darin auf?
Nee.
Richtig.
Nee, ich glaube, das wird noch, aber es hat nichts zu bedeuten. Du wirst mich sehen.
Da gehe ich schwer von aus. Für Leute, die noch nie was von The Man in the High Castle gehört haben, worum geht's?
Also es basiert auf dieser Philip K. Dick Novel und es spielt mit der Utopie, was wäre, wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten. Und Amerika ist großdeutsches Nazireich, beziehungsweise die Ostküste, Rocky Mountains neutrale Zone und die Westküste ist in japanischer Hand. Und es geht um Abgründe, es geht um Politik, es geht um parallele Universen. Das bedeutet, es geht darum, was sind wir, was könnten wir sein unter anderen Gegebenheiten, wenn etwas anders gelaufen wäre. Es erforscht einfach menschliche Abgründe. Und es geht um Macht und ich finde sie einfach wahnsinnig relevant für das, was passiert heute.
Ich muss sagen, ich finde die Grundidee wahnsinnig gruselig.
Die Grundidee ist wahnsinnig gruselig und vor allem auch, wie es gemacht ist, also mit so einer Subtilität, weißt du, und Präzision. Das Produktionsdesign ist unfassbar. Du warst am Set und du konntest jede Schublade aufmachen, da waren Dokumente drin.
Ach krass, echt?
Mit denen man hätte spielen können praktisch, aber oha, was jetzt nicht in der Szene war, also... Das Auge zum Detail ist einfach so wahnsinnig hoch und die Leidenschaft. Für mich ist die Serie wie so ein langer Arthouse-Film. Also weißt du,
ja, ist wahnsinnig schön.
Mit der Tiefe und der Dunkelheit und dem Licht und so weiter, allem, was sozusagen mitspielt.
Ist ein bisschen Metropolis fast gefühlt mit drin, wenn man sich so manche Ecken anguckt.
Ja, ein bisschen. Und tolle Dialoge und die Schauspieler sind Wahnsinn.
Und ich muss sagen, ich habe das erste Mal davon gehört, mit dieser Wahnsinns-Werbeaktion, bei der halb Amerika ausgeflippt ist. Natürlich das große Plakat mit der Freiheitsstatue, die den Hitlergruß macht.
Ja, ja, ja.
Und in den U-Bahnen wurden ja einzelne Sitze beklebt. Auf der linken Seite war die Flagge, die amerikanische Flagge mit dem Hakenkreuz und auf der rechten Seite war dann das japanische Pendant dazu.
Ja, ja.
Und es gab so harte Proteste, auch politisch, dass das alles entfernt werden musste. Ja. Du musst dir mal überlegen, heutzutage eine Werbekampagne zu schaffen, bei der die Leute so krass reagieren. Es gab in Deutschland was Ähnliches, aber das war keine Werbung, die haben einen Film gedreht und die haben vergessen, in Berlin die Leute zu informieren. Hey, wir drehen da so einen Film über die Mauer, wir bauen die zwischen ihrer und ihrer Straße auf. Mhm. Das haben sie den Anwohnern nicht gesagt. So, jetzt wacht diese eine Frau dann morgens auf, macht das Fenster auf und sieht die Mauer wieder stehen.
Ja.
So, ich stelle mir das ähnlich vor für die Amis, die in die U-Bahn kommen und plötzlich sehen, hat er komplett das Ding zugeballert mit Hakenkreuz amerikanischer Flagge. Mhm. Also was Werbung angeht, ist schon ziemlich abgefahren. Wie viel darfst du denn jetzt eigentlich im Rahmen der Promo für die vierte Staffel inhaltlich verraten?
Also ich darf über meinen Bogen nicht sonderlich viel verraten und so weiter. Und das
schön, dass du da warst.
Ja, danke dir. Aber das willst du auch gar nicht, weil dann würde ich dir die Spannung wegnehmen.
Ja. Gibt es die Figur im Buch, die du spielst?
Nee.
Na, ist mir auch aufgefallen.
Aber das macht nichts.
Ja, natürlich. Nee,
lass dich überraschen. Ich glaube nicht, dass du es vorhersehen kannst, wie es zu Ende geht. Aber weißt du, ich finde diese Werbung, ich finde es gerade so toll, wenn Sachen Leute berühren. Also wenn es einen aus der Komfortzone ein bisschen rutscht. Weißt du, man ist heute so, man wird so zugebinged mit irgendwas, so Entertainment-mäßig. Aber wenn irgendwas dich so ein bisschen rüttelt und nachdenken lässt oder verstört oder so oder anregt zum Denken, ich finde, das ist so wichtig. Du hast ja richtig Research gemacht.
Ja, tut mir leid. Es gibt eine deutsche Homepage, wenn man jetzt googelt, Man in the High Castle Staffel 4, kommt dann Man in the High Castle Staffel 5, was wir bisher wissen. Es wird ja als finale Staffel angepriesen. Das ist das Ende, oder? Ich meine, man weiß es nie, aber so also, offiziell...
Soweit ich weiß, keine Ahnung.
Also im Trailer steht The Final Season. Okay, wir reden mal nicht weiter über die Stelle. Ich höre öfter mal, dass wenn man als Deutscher unterwegs ist im Ausland, dass man immer mal gerne auf Nazi-Rollen besetzt wird. Du hast das Problem nicht so. Du sagst, du spielst gern Charaktere, die gebrochen sind.
Mhm.
Die sich wieder zurück- oder reinkämpfen in ihre Funktion. Ist das hier der Fall oder ist es was ganz anderes?
Nee, die Figur ist auf jeden Fall gebrochen. Mit gebrochen ist eigentlich nur gemeint eine dreidimensionale, realistische Figur mit ihren Abgründen und ihren Intentionen. Und die Figur in dem Fall ist sehr, sehr spannend. Für mich ist es immer schön, ein breites Spektrum zu spielen an Rollen. Also wenn man jetzt nur der Deutsche wäre, der darauf besetzt wird, da würde man sich immer wiederholen. Und darauf hätte ich jetzt keine Lust. Und ich bin eigentlich ganz happy, dass ich bisher so unterschiedliche Sachen spielen konnte.
Was steht denn auf der Wunschliste aus der Kategorie deutsche Serien in der Hauptrolle?
Deutsche Serien von denen, die gemacht werden gerade, ja, die es gibt. Babylon Berlin, ich finde die 20er-Jahre-Zeit toll.
Ja.
Es gibt auch Dark, also es wird gerade so viel gemacht. Das Boot bei Sky, also es gibt einfach wahnsinnig viel.
Also von der Visualität würdest du natürlich super auf so ein U-Boot passen.
Ja, ja, klar.
Und dann sagst du deinem Manager, deinem Agenten, hey, organisier mir mal ein Casting für das und das und das, oder kommt der von alleine auf dich zu?
Ich sag schon, dass ich dafür interessiert bin. Ich glaube, dass der Cast oder der Kanal dann eher auf einen zukommt, so in einem Casting gibt.
Okay, also bei Game of Thrones war es ja so, dass irgendjemand hatte dir das empfohlen, ne?
Ne, das System ist etwas unterschiedlich. Im Ausland hast du ein bisschen mehr, dass deine Agenten oder dein Manager dich aktiv pitcht. So, er sagt, hier, das ist mein Typ, bitte ein Casting für die Rolle. Und in Deutschland ist es ein bisschen die Schaltstelle um Caster und Redakteur, die sozusagen Leute einladen zum Casting. Also der aktive Pitch findet hier nicht so statt wie im Ausland.
Okay. Und wo hast du gedreht für The Man in the High Castle? Es wird ja an vielen, vielen Orten in der Welt gedreht, auch in Deutschland.
Man in the High Castle, ja, ja, es gab, glaube ich, mal im, ich glaube, es war bei Season 1 oder so,
okay.
Aber nur ein, zwei Drehtage in Berlin, als wir da um die Siegessäule gefahren sind. Wir haben alles in Vancouver gedreht, in Kanada.
Ach, ich liebe Vancouver.
Ja? Ja, mega geil.
Akte X wurde dort gedreht.
Ach, da kommen wir dann.
Ich habe sogar eine Location wiedererkannt aus dem Trailer für die vierte Season, aber hey, das macht ja nichts. Vancouver ist ja auch eine der wenigen Städte der Welt, die wirklich an jeder Ecke so unterschiedlich aussehen soll.
Ja, du hast, für die Amis ist es halt als Drehort so interessant, weil A, 2 Stunden von L.A., keine Zeitverschiebung. Die Produzenten können am Ende am Wochenende nach Hause fahren, die Familie sehen. Und du hast halt Vancouver Island, du hast Berge, es sieht irgendwie, du kannst New York sehen und so. Es werden so viele Serien gedreht, kannst du gar nicht vorstellen.
Ist es auch günstiger, weil es in Kanada ist?
Ich glaube, es ist auch günstiger. Ich glaube, es gibt so Tax Incentives oder
irgendein Grund muss es ja.
Ja, haben. Ja, na klar.
Und wie war die Stimmung am Set? Letzte Staffel, du kommst neu dazu. Ich meine, du dann wahrscheinlich mit ganz frischem Blut und neuer Energie und der Rest so, oh nein, so ein bisschen schon Farewell. Mhm. Ich meine, du kennst das ja schon, aber wie war es so, das wahrzunehmen?
Nee, die Leute, es war, als ich angefangen habe, wusste ich noch nicht, ist das jetzt Farewell oder irgendwas. Es hat einfach mal angefangen.
Ah, okay.
Und es war super nett. Also es war ein unendlich nettes Team und es hat sich sehr intim angefühlt. Das hat sich nicht angefühlt wie eine Riesenproduktion, weil die Sets, die sie gebaut haben, sind beleuchtet durch Practical Lights und es fühlt sich an wie so eine Theaterbühne und du bist mit den Schauspielern da.
Was sind Practical Lights?
Einfach, dass sozusagen, wenn du was beleuchtest, wenn du deinen Podcast machst, dann stellst du eine Lampe hin, so auf dein Gesicht, so, damit du beleuchtet bist sozusagen. Und die Sets, zumindest in denen ich gedreht habe, sind so gebaut, dass die Lampen schon integriert sind. Also da ist halt eine Glühbirne oder da. Natürlich ist in der Decke eine große Softbox, die alles beleuchtet. Aber dadurch hast du ein bisschen wie so ein Theatergefühl. Okay. Also es wäre, als wenn wir sitzen jetzt gerade in einem großen Loftraum, als wenn wir hier spielen würden, ohne dass jetzt groß was gebaut werden muss.
Aber es gibt kein echtes Licht, ne? Also es ist alles künstliches Licht.
In dem Fall ja, weil es ein Studio war, ist alles gebaut.
Ja.
Und so, und du hast dann auch ein Gefühl, wenn du in so einem Wolkenkratzer bist, der ist zwar dann auf Erdgeschosslevel, aber trotzdem, du schaust dann aus den Fenstern raus und du siehst New York Skyline mit Lichtern auch bei Nacht, die sich auch verändern in der Unschärfe und auch in der Perspektive so gebaut, dass du das Gefühl hast, du bist auf 100 Meter höher.
Wahnsinn.
Also es ist echt, du kommst rein und denkst einfach nur, mein Gott, was bauen die? Also weißt du? Und trotzdem war es wahnsinnig familiär, ne? Weil das sind Szenen mit Zweier-Szenen, Vierer-, Fünfer, also weißt du, das sind jetzt nicht Massensachen, gibt es auch teilweise, aber viele sind halt sehr intime Szenen und so, und dadurch hat man auch ein sehr persönliches Gefühl.
Ich habe mal gehört, in Amerika ist es so, dass man bei Kinofilmen, ich weiß nicht, ob es bei Serien so ist, dass die ans Set kommen und den gesamten Text können. Also es gibt ja viele Probetage. Ich weiß nicht, ist das bei einer amerikanischen Serie oder bei einer britischen Produktion genauso? Oder ist es tatsächlich, du lernst am Tag davor den Text für den Tag danach?
Also grundsätzlich, du kommst hin und natürlich kannst du deinen Text.
Klar.
Also, weil du kommst
aber
hin.
Lernst du ihn 5 Wochen vorher oder lernst du ihn 1 Tag vorher? Das meine ich.
Nee, es kommt drauf an. Manchmal ist es sehr unterschiedlich, weil du hast manchmal auch, dann gibt es Rewrites. Mhm. Also dann kriegst du 2 Wochen vorher, hier ist die Version von dem Skript. Und dann kriegst du 3 Tage später, hier ist die Yellow Version vom Skript. Und dann kommt die Pink Version und dann kommt die Blue Version und dann kommt die Green Version und dann kommt die Green-Blue Version und dann kommt die Gold-Silver-Stripe Version mit irgendwas. Und manchmal denkst du auch so, okay, ich lerne ihn jetzt mal noch nicht zu fest. Weil der ändert sich eh noch 5-mal. Weißt du,
also ach krass, so lebendig ist der Text noch?
Teilweise, also weil halt öfter umgeschrieben wird.
Also cool als Zuhörer, als Schauspieler vielleicht nicht so geil.
Nee, also und manchmal bekommst du halt was dann halt auch bleibt und so. Und das ist auch okay, aber man braucht ein bisschen Flexibilität, weil bei diesen Serien halt ist es so kurzfristig. Also die Drehbücher werden während du spielst geschrieben für die nächsten Staffeln. Und die bekommst du dann frühestens 2 Wochen, bevor du eigentlich drehst. Und dann werden sie bis dahin auch umgeschrieben.
Und wenn du jetzt neu bei einer Serie bist und die Figur für dich ja wahrscheinlich so eine leichte Biografie für sie ausgedacht hast, weil es keine gab, und dann aber die Writer und also die Autoren und der Regisseur die Figur in eine andere Richtung bringt, als du es erwartet hättest, ist das für dich leichter, damit umzugehen, oder ist das schon eine Herausforderung?
Nee, du hast immer ein bisschen die Nervosität, aber für mich ist da immer die Referenz, was ich im Casting gemacht habe. Weil ich habe mir im Casting schon was ausgedacht und aufgrund dessen habe ich den Job bekommen. Und dann geht man weiter in die Richtung. Und lustigerweise habe ich ich hatte keine Biografie bekommen für die Figur, ich habe meine ausgedacht. Lustigerweise gab es aber eine, und als ich den Showrunner getroffen habe, hat er mir die Biografie erzählt. Und ich so, dann, genau das habe ich mir auch gedacht. So, aber das konntest du zurückverfolgen, weil der Dialog so gut geschrieben ist.
Ah, sehr gut.
Also weißt du, und wie die Familienverhältnisse waren und so, und wie die Figur sich verhalten hat, war es eigentlich klar, wie die Biografie ist.
Also menschlich bist du gut drauf.
Ja, ja, ich gebe mir Mühe auf jeden Fall. Ja.
Frank Spotnitz war ja in der ersten Season wahnsinnig involviert. Rennt er da noch irgendwo rum?
Nee, Frank habe ich nicht gesehen.
Schade. Weil der ist natürlich durch Akte X halt natürlich ein Gott. Ne? Ja, also was der so gemacht hat, ist natürlich der Wahnsinn. Du bist auch bei Game of Thrones bist George Lucas in die Arme gelaufen. Hattest du ein ähnliches Erlebnis am Set von The Man in the High Castle? Ist Spielberg irgendwo gewesen, Kaffee getrunken oder so, huch?
Nee, leider nicht. Nee, also in dem Maße nicht. Nee.
Wie perplex ist man da? Kriegt man da irgendwas Sinniges hin oder denkt man so im Nachgang, fuck, das war George Lucas, ich hätte ihn gern so 7.000 bis 8.000 Fragen gestellt?
Nee, der arme Typ, das wäre ja jeder, weißt du, ich bin...
Ja, aber ich meine, die Riesenzeiten sind ja vorbei. Wenn er eh am Set rumhängt, kannst du auch mal sagen, hey, wie war denn das da?
Okay, ich kann es dir einmal gestehen, ich habe mal in Mitte gewohnt, in Berlin, so gegenüber von Klärchens Ballhaus.
Ja.
Und da habe ich einmal Willem Dafoe gesehen. Spät nachts um 2 Uhr. Und ich dachte, nee, du gehst jetzt, kannst ja nicht hingehen, fragst nach einem Interviewfoto, das kannst du ja nicht machen. Aber ich dachte, ich muss irgendwie mal kurz mit ihm quatschen und bin hingegangen zu ihm und meinte so, entschuldige, kannst du mir mal sagen, wie spät es ist? Und dann meinte er, sorry? Oh, can you tell me what time it is? Er meinte so, 2, thank you, bye.
And this was my Willem Dafoe
moment. Das war mein Willem Dafoe moment. Und ich glaube, er war ganz happy, dass er einfach eine ganz normale Frage gestellt bekommt, wie jeder Dude auch.
So. Ja. Was glaubst du, für wen bist du mittlerweile ein Vorbild?
Für wen? Oh, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es für Leute ist, die versuchen, eine authentische Stimme zu finden. So. Und nicht der Außenwirkung hinterherlaufen. Und vielleicht zu sehen, dass eigentlich alles möglich ist.
Ja, das stellst du auf jeden Fall unter Beweis bei dem, wo du schon überall dabei warst. Was ist denn da eigentlich die Lieblingsproduktion gewesen?
Die Lieblingsproduktion? Boah, es ist immer so ein bisschen, immer diese Lieblingsfragen, weißt du, was ist dein Lieblingsessen, was ist dein Lieblingsding und so.
Ich glaube, Lieblingsessen ist leichter als Lieblingsproduktion, weil du warst jetzt bei echt tollen Sachen dabei.
Ja, und es ist halt auch diese Nudeln. Unterschiedlichkeit. Also ich kann dir sagen, Man in the High Castle war großartig. So. Das war auch, weil ich gutes Gewicht trage, so von dem, was meine Figur zu tun hat. Und ich liebe die Unterschiedlichkeit. Wenn ich nur Spaghetti Bolognese fresse, weißt du, denn nach 3 Tagen ist auch scheiße.
Schauspieler haben ja immer Showreels, die im Internet verfügbar sind. Da kann man dann so ein bisschen gucken, was sind so die Szenen, wo die Schauspieler oder die Manager, Agenten der Schauspieler denken, da hat er richtig gut performt. Mhm. Hast du dein Showreel mal gesehen, dein aktuelles?
Ich habe selber geschnitten.
Du hast es selber geschnitten. Warum hast du dich bei dem Game of Thrones Ausschnitt für einen Moment entschieden, bei dem du nichts sagst?
Weil ich es präsent fand und ich mochte die Szene einfach.
Ey, die Szene ist super.
Also es ging einfach nur darum und ich finde, man muss auch nicht immer was sagen. Weißt du, es gibt auch Filme, da werden 5 Sätze gesagt in 90 Minuten und es ist ein großartiger Film. Also für mich geht es nicht immer darum, wird was gesagt oder nicht.
Dann beschreib bitte einmal die Szene, weil jetzt habe ich sie gesehen und der Zuhörer wahrscheinlich nicht. Was passiert?
Ach so, in der die Szene, ich stehe mit meiner Armee von 20.000 Leuten.
Ich sag das ruhig noch belanglos.
Vor King's Landing.
So meine 20.000 Leute Armee, nichts Dickes.
Reite auf einem hübschen weißen Pferd so einmal vor und dann chillen wir da so. Auf der anderen Seite, da ist dann halt Jon Snow und alle, ne? Und die Wildlings und die ganze Family und... Dann kommt ein Drache von hinten und zerballert
Daily
uns alle
Business,
und
wirklich,
schmeißt mich runter und dann lande ich halt auf dem Boden und dann scheiße und dann renne ich weg wie ein, wie ein Hase.
Wie war es denn, mit dem Drachen zu drehen?
Wow. Der Drache war eigentlich ganz, ganz angenehm.
Das ist gut. Durftest du was vom Set von The Man in the High Castle mit nach Hause nehmen? Oder hast du versehentlich was mitgenommen? Wir sind unter uns, du kannst das jetzt ganz offen sagen.
Nee, ich traue mich das immer nicht.
Das noch nie irgendwo
was. Du musst auch sagen, da sind ganz schön viele Hakenkreuze auch am Start. Ich weiß es nicht.
Das ist wahr, das könnte schwierig werden. Hebst du Drehbücher auf?
Drehbücher.
Oder rennst du mal rum, hey, kann jeder das mal signieren? Ist für eBay, für mich privat?
Nee, ich mach was. Ich hab so eine Mittelformatkamera, so eine Hasselblad. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt.
Nee,
das sind so ein 6x6 Negativ. Und ich mache Fotos damit. Dann mache ich öfters mit Schauspielern über Spiegel so Fotos für mich zur Erinnerung. Und so, aber ich sammle jetzt nicht Unterschriften oder irgendwas.
Ich meine, überleg mal, wärst du jetzt bei der ersten Staffel Stranger Things dabei gewesen und du hättest einmal das Cast, das erste Drehbuch unterschreiben lassen.
Ebay? Ne?
Bräuchst du nicht mehr arbeiten.
Ohne Scheiß.
Na klar, rasten sie ja völlig aus.
Ah, okay.
Aber die gute Nachricht ist, deine Karriere ist ja erst am Anfang.
Ja, ab jetzt
auf jeden Fall. Bei allem, was so kommt. Wo fühlst du dich denn zu Hause mittlerweile? Bei internationalen Produktionen oder bei, ich möchte was sagen, regionalen, also deutschsprachigen?
Beides. Das ist jetzt keine politisch korrekte Antwort oder so, weil für mich ist es immer, es ist eine Kamera, es ist Ton, es sind andere Schauspieler. Und man spielt.
Ja, aber du lebst ja schon den Traum. Ne? Also viele sagen ja als deutscher Schauspieler, oh, mal international, mal dies, mal das machen. Du bist bei Amazon, bei Netflix, du bist ja da, wo alle hinwollen.
Ja, ist auch schön.
Ja, es ist halt ja auch von Herzen gegönnt. Aber ich glaube auch als Schauspieler, wenn man so mittendrin ist, dann ist das so Produktion das. Und wenn es rauskommt, ist es ja auch schon ein paar Tage her. Wie lange sind denn die Dreharbeiten von The Man in the High Castle her?
Ende Februar dieses Jahr.
Ah, 2018.
Ja, genau. Nee, 19.
2019. Welches Jahr haben wir?
Wir kommen in der Gegenwart.
Und gibt es Projekte, über die du schon sprechen kannst, die jetzt schon anstehen oder abgedreht sind, oder herrscht die immer Top Secret?
Nee, ich habe gerade für das ZDF Letzte Spur noch gedreht.
Letzte Spur Berlin.
Ja. Das war auch eine meiner ersten Drehsachen, die ich vor 6 Jahren noch
gedreht habe. Ja, hab ich gesehen.
Ja.
Und aber nicht die gleiche Rolle, ne? War Episodenhauptrolle?
Nee, wichtige Nebenrolle. Okay. So mit einem ganz schönen Cast. Aber ich finde immer, weißt du, wenn man guckt immer so, das ist international, weißt du, dann wird das immer so groß gehalten, wenn man da drin ist.
Du kriegst ein eigenes Presse-Junket, ne?
Ja, aber es ist trotzdem ganz normal, es verändert sich nicht viel. Weißt du, nur weil man spielt da oder so, es wirkt immer, ich habe das Gefühl, seit Zeiten des Internets, die Welt ist eh kleiner geworden und verschmilzt so, weißt du, über Grenzen hinaus. Und ich finde, es hat immer so weit weg gewirkt, weißt du, deshalb der große Traum, das ist weit weg. Aber ich finde, es ist viel näher, weil die Drehorte sind oft auch halt auch Irland oder England oder Budapest oder irgendwas. Es ist eigentlich direkt vor der Haustür. Und das ist, du kriegst einen Text und du spielst, ob das jetzt in Deutsch ist oder in Englisch. Ich finde.
Ja, aber du stellst das so schön einfach dar. Du weißt schon, dass in Deutschland nur eine sehr geringe Prozentzahl von Schauspielern wirklich von ihrem Beruf leben können.
Ja, ich weiß. Ja,
und viele hoffen halt, dass es, wenn sie jetzt selbst wenn sie in der täglichen Serie eine kleine Nebenrolle haben, hoffen sie natürlich auch auf was ganz Großes. Und du bist so da.
Ja, aber es ist ja auch ein Weg, weißt du, ich habe spät angefangen, ich habe 25 Schauspiel studiert, dann 29 abgeschlossen.
Was hast du nur vorher gemacht?
Sportwissenschaft studiert.
Keiner ist perfekt.
Das hat ganz Spaß gemacht eigentlich. Und teilweise, ehrlich gesagt, für Game of Thrones, als ich gerannt bin, habe ich gedacht, Gott sei Dank habe ich mal Sport gemacht.
Dafür hast du das getan.
Weil wenn du dann Take 23 nochmal rennst,
oh Gott.
Alter Schwede.
Oh Gott.
Aber weißt du, deshalb war es immer, du hast immer das Auge auf den Moment, weißt du, und dann hast du angefangen, hier ein bisschen zu drehen und dann kamen so Sachen und klar hatte ich viel Glück gehabt und habe aber auch viel gearbeitet, aber für Ja's gibt es auch viele Neins und so weiter und das ist halt so eine Reise.
Welches Nein hat am meisten wehgetan?
Alle. Nee, ich bin nicht gut mit Neins.
Okay.
So, ich versuche besser zu werden, weil Nein ist halt auch nicht immer ein Nein, sondern Nein ist manchmal auch ein Ja für was anderes.
Oh, hast du das schön gesagt.
Nicht wahr?
Oh.
Komm, aber ist die Wahrheit.
Ja.
Weil du hast halt auch im Casting, weil ich habe ja auch mal hinter der Kamera gestanden, wenn ich gecastet habe, du siehst tolle Schauspieler, aber es ist nicht ganz der Richtige. Und da ist dann was in der DNA oder irgendwas so, weißt du, irgendwas, was mit vibriert, was nicht ganz spielbar ist und so. Und dann lernt man ein bisschen besser umzugehen mit dem Casting-Prozess, weil man denkt ja immer, oh, ich kann alles spielen und irgendwie was, keine Ahnung, aber da spielen so viele Faktoren mit.
Denkt man das echt, man kann alles spielen?
Naja.
An guten Tagen?
An guten Tagen so, mit 2 Kaffee. So.
Wirst du denn die neue Staffel gucken, die 4?
Ich habe sie schon gesehen.
Komplett?
Ja.
Und wie ist sie?
Mega.
Welcher Moment hat dich am meisten überrascht? Folge 7, 8. Minute. Das war Wahnsinn.
Ja, das war Wahnsinn. Weißt du, was da so passiert ist in der Fülle und der Größe. Und dann, ja, da war ich komplett weggeballert.
Und der Text.
Und der Text. Oh. Oh.
Also es ist schwer, ein Highlight auszuspähen. Ich meine, du dürftest es jetzt wahrscheinlich sowieso nicht sagen, aber...
Nee, aber also ich würde jedem wirklich empfehlen, diese Serie zu schauen und dem auch die Zeit zu geben. Also es gibt 3 Staffeln vorher, weil sie einfach zu so einem schönen Abschluss geführt werden. Und die Reise dorthin ist einfach... Das ist großartig.
Ich habe auf dem Weg hierher den Soundtrack gehört von The Man in the High Castle.
Echt?
Hast du den mal gehört?
Wo, auf Spotify oder?
Ja, es gibt sehr, sehr, da gibt es auch diesen Podcast.
Ich habe immer überlegt, weißt du, dieser Anfangssong, dieser Opener. Ja. Was ist das eigentlich? Ist das Deutsch? Ist das Edelweiß, was gesungen wird? Aber mit japanischem Akzent oder irgendwas?
Interessant, ich weiß es nicht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, wenn ihr eine Idee habt. Wenn du den Soundtrack mal hören solltest, der ist so, das sind ganz bekannte Songs aus den 60er, 70er, 80ern von anderen Künstlern interpretiert. Beck ist dabei, der singt Elvis, Kelis ist dabei und so weiter und so fort. Es klingt so ein bisschen, wie das Wetter gerade aussieht. Gut, jetzt scheint die Sonne, aber so generell, es klingt wie Winter.
Mm.
Also hör unbedingt mal.
Ja, unbedingt, unbedingt. Ich liebe Soundtracks.
Marc, vielen Dank, dass du hier warst.
Danke
dir. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in dieses Mikrofon sagen, was du noch nie in einem Mikrofon dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Du wirst eine fantastische Woche haben. Bis zum nächsten Mal.
Alter Schwede, Druck, Stress, mein Puls steigt, mein Gehirn rattert, weil jetzt muss es unbedingt wahnsinnig wichtig sein. Ich wünsche euch allen da draußen einen wunderschönen Tag.